Das ist ein Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Bewaffnete Räuber erbeuten in Zürich kostbare Ölbilder aus einer bekannten Sammlung, Cézanne Monet van Goghs, im Wert von mehr als 100 Millionen. Einen generellen Anspruch auf saubere Luft gibt es in der Schweiz nicht, sagt das Bundesverwaltungsgericht. In Osttimor haben Rebellen Attentate auf die Staatsführung verübt. Präsident Ramos Horta befindet sich im künstlichen Koma. In Frankreich lanciert Präsident Sarkozy seinen eigenen Sohn in der Gemeindewahl. Die Medien spotten über Dallas an der Seine und Stoff fürs Tagesgespräch ist die schöne Dame von Lourdes. Vor genau 150 Jahren hatte ein armes, krankes Mädchen in den Pyrenäen eine Vision. Heute pilgern jährlich 6 Millionen Menschen an den Ort, wo Maria kirchlich anerkannt, also quasi amtlich bescheinigt, erschienen ist. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Simon Loy.
Bei einem bewaffneten Raubüberfall in Zürich sind mehrere Ölgemälde im Wert von über 100 Millionen Franken gestohlen worden. Die Bilder stammen aus einem Museum im Zürcher Seefeld. Sonja Schmidmeister.
Laut ersten Angaben der Zürcher Stadtpolizei erbeuteten die Räuber Ölgemälde von Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet und Vincent van Gogh. Es dürfte sich dabei um Bilder aus der hochkarätigen Bürle-Sammlung handeln. Das Museum der Bürle-Stiftung befindet sich in einer Villa im Seefeld-Quartier, neben dem ehemaligen Wohnhaus von Emil Georg Bürle. Der 1956 verstorbene Industrielle sammelte hauptsächlich Werke von Impressionisten. Nach seinem Tod wurde die Privatsammlung in eine Stiftung überführt. Die 150 Meisterwerke sollen dereinst im geplanten Erweiterungsbau des Zürcher Kunsthauses zu sehen sein. Heute Nachmittag will die Polizei bekannt geben, welche Bilder dem jüngsten Raub zum Opfer gefallen sind. Erst am vergangenen Mittwoch sind in einer Ausstellung am Zürichsee in Pfäffikon 2 Gemälde von Pablo Picasso gestohlen worden. Von Tätern und Bildern fehlt bisher jede Spur.
In der Schweiz gibt es keinen generellen Anspruch auf saubere Luft. Zu diesem Schluss kommt das Bundesverwaltungsgericht. Die Beschwerdeführer, 6 von Greenpeace unterstützte Privatpersonen, hatten von der Eidgenossenschaft gefordert, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Emissionsgrenzwerte für Feinstaub, Ozon und für Stickoxide einzuhalten. Greenpeace hatte ähnliche juristische Vorstöße bereits in den Kantonen Zürich, Bern und Aargau lanciert, allerdings ebenfalls ohne Erfolg. Ein Schweizer Soldatenmesser, hergestellt in China, wird es nicht geben. Die Schweizer Armee will den Auftrag für das neue Soldatenmesser nun doch nicht international ausschreiben. Das eidgenössische Verteidigungsdepartement lädt gezielt nur Schweizer Firmen für den Auftrag ein. Dazu Kai-Gunnar Sievert, Leiter Information von Arma Swiss.
Es gibt keine internationale Ausschreibung, weil wir aufgrund der technischen Besonderheiten für das neue Soldatenmesser ein sogenanntes optimiertes Modell suchen. Wenn eine Schweizer Firma die Anforderungen erfüllt, wird das Schweizer Soldatenmesser selbstverständlich aus der Schweiz kommen.
Gemäß dem VBS braucht es insgesamt 75.000 neue Soldatenmesser. Nach koordinierten Anschlägen von Rebellen auf die Staatsführung in Osttimor befindet sich Präsident José Ramos Horta im künstlichen Koma. Sein Zustand sei kritisch, teilte ein Spitalsprecher in Australien mit. Dort wird Ramos Horta behandelt. In der Nacht haben Rebellen zuerst das Haus von Ramos Horta überfallen und dabei den Friedensnobelpreisträger mit einem Bauchschuss schwer verletzt. Rebellenführer Alfredo Reynado wurde erschossen. Kurz darauf wurde auch auf Regierungschef Guschmau ein Attentat verübt. Dieser blieb aber unverletzt. Guschmau hat inzwischen den Ausnahmezustand ausgerufen. Australien will nun seine Truppen in Osttimor aufstocken. In Paris führt ein Fluglotsenstreik zu Verspätungen und Ausfällen im Flugverkehr. Auf dem internationalen Flughafen Orly wurde jeder zweite Mittelstreckenflug abgesagt, darunter alle EasyJet-Flüge nach Genf. Auf Roissy Charles de Gaulle müssen die Passagiere mit Verspätungen rechnen. Le Bourget ist nicht betroffen. Grund für den Streik? Die Flugüberwachung der drei Pariser Flughäfen soll zusammengelegt werden. Die Fluglotsen sind nicht in allen Punkten einverstanden. Wie erwartet will das Zürcher Kantonsparlament das vollamtliche Präsidium der Zürcher Kantonalbank verkleinern, von heute 3 auf nur noch eine Person. Das Parlament überwies vorläufig eine entsprechende Initiative der Grünen und der SVP deutlich. Eine Kommission wird sich nun der Verkleinerung des Bankpräsidiums annehmen. Dann kommt es im Zürcher Kantonsparlament erneut zu einer Abstimmung. Nach zahlreichen Kantonalbanken hat auch die Raiffeisenbank eine Erhöhung der Hypothekarzinsen bekannt gegeben. Raiffeisen Schweiz empfiehlt ihren Mitgliedsbanken, den Zins für variable Hypotheken um 1/4 Prozentpunkt auf 3,5% zu erhöhen. Für Neuhypotheken soll der höhere Zinssatz ab sofort gelten, für bestehende ab dem 1. Mai. Gleichzeitig werden bei den Raiffeisenbanken auch die Zinssätze für Sparkonten erhöht. Die weltweit größte Herstellerin von Zahnimplantaten, die Nobel Biocare, hat den Umsatz im vergangenen Jahr um gut 15% gesteigert, auf 1,1 Milliarden Franken. Beim Reingewinn liegt der Nobel Biocare gegenüber dem Vorjahr 8% zu, auf über 270 Millionen Franken. Nobel Biocare wird von der Schweiz ausgeführt, produziert aber vorwiegend in Schweden und in den USA. Travail Suisse, der Gewerkschaftsdachverband, erachtet ein flexibles Rentenalter als einen der zentralen Punkte der 11. AHV-Revision. Diese wird zurzeit von einer Nationalratskommission beraten. Doch Travail Suisse fordert mehr Geld für den sozialen Ausgleich. Es brauche 400 Millionen Franken, damit sich alle eine Pensionierung vor 65 Jahren leisten könnten, so der Gewerkschaftsdachverband.
Einen generellen Anspruch auf saubere Luft haben wir also nicht, sagen die hohen Richter und begründen dies juristisch sauber. Und wir kämpfen weiter für bessere Luft, sagen die unterlegenen Kläger. In Deutschland wird eine umstrittene Aufklärungsbroschüre zurückgezogen, in der Schweiz hält man daran fest und weiter. Das Wahlversprechen war klar, Schluss mit Vettern und Günstlingswirtschaft. In der Aktualität des Kommunalwahlkampfs sieht Präsident Sarkozy das nicht mehr so eng. In kommunistischer Zeit war klar, der Staat sorgt für die Gesundheit der Bürger. Dass er das aktuell weder will noch kann, verstehen die Menschen in Osteuropa nicht. Und seit 125 Jahren täglich druckfrisch auf den Tisch. Wir blättern jubiläumshalber im Schweizerischen Handelsamtsblatt. 6 Millionen Menschen besuchen jährlich die schöne Dame von Lourdes. Genau heute jährt sich die erste wundersame und folgenreiche Marienerscheinung zum 150. Mal. Ursula Bernauer, Autorin des Buchs über die schöne Dame von Lourdes, ist um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch.
Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.402 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 59,60 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 09,63. Zum Wetter. Heute Montag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Letzte Nebelfelder in der Zentralschweiz lösen sich auf. Mit mäßiger Brise erreichen die Höchstwerte im Norden 8, im Süden bis 10 Grad. Am Dienstag und Mittwoch bleibt es meist sonnig. Im Norden liegt vormittags gebietsweise Nebel. Morgen ziehen Wolkenfelder vorüber. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 6 und 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. In der Region Basel auf der A2 in Richtung Basel Verkehrsbehinderung wegen eines Pannenfahrzeugs zwischen dem Belchentunnel und Eptingen.
Wir haben zwar ein Recht auf Menschenwürde oder Meinungsäußerungsfreiheit, aber wir haben kein generelles Recht auf saubere Luft in der Schweiz. Zu diesem Schluss ist das Bundesverwaltungsgericht in einem grundlegenden Urteil gekommen. Greenpeace, das die Beschwerde von mehreren Personen initiiert und unterstützt hatte, ist enttäuscht. Inlandredaktor Pascal Krauthammer.
Genug von Feinstaub, Ozon- und Stickoxidkonzentrationen über den Grenzwerten hatten ein halbes Dutzend Personen aus den Kantonen Basel, Bern und Zürich. Sie gingen vor Gericht, weil all diese Schadstoffe, die in der Luft herumschwirren, schädlich sind und weil sie glaubten, dass Herr und Frau Schweizer von Gesetzes wegen doch einen Anspruch auf Einhaltung der Grenzwerte und damit auf saubere Luft hätten. Doch solch einen generellen Anspruch auf saubere Luft gibt es eben nicht, wie das Bundesverwaltungsgericht nun erstmals feststellt. Für die Umweltrechtlerin und Zürcher Professorin Isabel Hähner ist dieser grundsätzliche Entscheid sauber begründet.
Ein genereller Anspruch auf saubere Luft gibt es eigentlich deshalb nicht, weil das in der Bundesverfassung so nicht festgeschrieben ist. Also eine Einzelperson kann keine Klage einreichen, allgemein gegen den Staat, er müsse die Luft sauber halten. So ist das im geltenden Recht nicht festgeschrieben und auch dementsprechend nicht durchsetzbar.
Vom Bundesverwaltungsgericht auf jeden Fall wurde die Beschwerde der 6 Personen abgewiesen. Der Bund muss somit keine Schutzmasken verteilen, wie es die Beschwerdeführer gefordert hatten, auch keine CO2-Abgabe durchboxen, keine vollumfängliche Partikelfilterpflicht und auch keine Grundlage für das Road Pricing einführen. Auch die Europäische Menschenrechtskonvention hilft nicht, wenn es um die Durchsetzung des Anspruchs auf saubere Luft geht. Wie das Bundesverwaltungsgericht nämlich festhält, beinhaltet auch die EMRK kein ausdrückliches Recht auf eine gesunde Umwelt. Umweltrechtlerin Hähner bestätigt auch diese Ansicht.
Allerdings garantiert die Europäische Menschenrechtskonvention in Artikel 8 durchaus ein Anspruch auf saubere Luft, wenn eine Person sehr stark in ihrer Gesundheit durch eine Luftverschmutzung betroffen ist. Das hat das Bundesverwaltungsgericht auch festgehalten.
Will heißen, nur im konkreten Einzelfall lohnt sich der Gang vor Gericht, wenn eine benachbarte Fabrik beispielsweise die Luft mit gefährlichen Schadstoffen verpestet. Die Beschwerdeführenden dagegen, die mehr für die Gesamtheit saubere Luft eingefordert hatten, sind vor Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Trotzdem wolle man sich in diesem juristischen Kampf für saubere Luft noch nicht geschlagen geben, sagt Cyril Studer von Greenpeace.
Wir haben heute Morgen in Bern, Lausanne und Lugano bereits Grenzwertüberschreitungen beim Feinstaub. Die sind eigentlich gesetzeswidrig. Wir haben über 3000 Leute in der Schweiz, die pro Jahr im Schnitt an Feinstaub, an Luftbelastungen vorzeitig sterben. Und das können weder die Betroffenen noch die Klagenden noch Greenpeace kann das und will das so akzeptieren.
Man überlege sich deshalb, ob man die Beschwerden bis vor Bundesgericht und dann eventuell an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterziehen wolle.
Eltern sollen ihre Kinder berühren, auch an den Geschlechtsteilen. Dies rät eine Broschüre Eltern und Erziehenden von 1- bis 3-jährigen Kindern. Herausgegeben wurde das Büchlein von der Deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. In Deutschland entfesselte dies einen Sturm der Entrüstung, die Broschüre wurde zurückgezogen. Nicht so bei uns. Hier hält die Organisation Kinderschutz Schweiz an der Broschüre fest. Elmar Plotzer berichtet.
Körper, Liebe, Doktorspiele heißt die Broschüre, die sich mit der frühkindlichen Sexualentwicklung befasst. Das Ziel der Broschüre, Kinder sollen ein positives Körpergefühl erhalten, dies sei die notwendige Voraussetzung, damit sie sich später gegen sexuelle Übergriffe zur Wehr setzen könnten. Dazu leiste die Broschüre einen wichtigen Beitrag, weil sie schon in frühkindlichem Alter ansetze, findet Colette Marti vom Kinderschutz Schweiz.
Ein Kind kommt mit einer Sexualität zur Welt. Viele Leute meinen, die Sexualität würde ein Kind erst mit der Pubertät bekommen, aber dem ist nicht so. Kinder haben ab Geburt auch sexuelle Bedürfnisse, die natürlich nicht die gleichen sind wie die Bedürfnisse Erwachsener, das ist klar.
Und dem trage die Broschüre Rechnung. Am gleichen Punkt melden sich aber auch die Kritiker zu Wort. Denn in der Broschüre wird den Eltern empfohlen, sie könnten ihre Kinder beim Wickeln kitzeln, streicheln, liebkosen und an verschiedenen Stellen küssen. An anderer Stelle heißt es, die Scheide und Klitoris würden von Vater und Mutter kaum beachtet, weder durch Benennung noch durch Berührung. Kritiker in Deutschland und nun auch in der Schweiz warnen, diese Zeilen seien missverständlich und könnten im schlimmsten Fall sexuelle Handlungen an Kindern rechtfertigen. Der Kinderschutz Schweiz wehrt sich gegen diese Kritik. Die Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen. Schließlich sei es eben normal, dass Eltern
auch mit der Situation konfrontiert sind, dass sie die Kinder wickeln sollen, reinigen sollen. Wie handhaben sie diese Situation ohne Körperberührungen, die eben zärtlich sein sollen? Ich kann mir das in der Realität nicht vorstellen, dass es ohne solche Berührungen geht.
Der Grundgedanke hinter der Broschüre ist aber auch eine aktive Förderung der sexuellen Entwicklung von Kleinkindern zwischen 1 und 3 durch ihre Eltern. Der Kinder- und Jugendpsychologe Alan Guggenbühl ist skeptisch, ob dies überhaupt möglich ist.
Was grenzwertig wäre, ist eben, wenn Eltern eigentlich die Sexualität oder die sexuelle Fantasiewelt der Kinder fördern wollten durch bestimmte Handlungen. Das ist grenzwertig. Das geht nicht.
Zudem sagt er,
die Eltern müssen versuchen, als neutrale Personen den Kindern zu begegnen und nicht gezielt, jetzt muss ich dieses machen, jenes machen, damit quasi eine bestimmte Einstellung oder eine bestimmte quasi Selbstsicherheit eigentlich beim Kind nachher gefördert wird.
Er bezweifelt aber, ob eine spezifisch auf die Sexualität gerichtete Kleinkindererziehung überhaupt möglich ist. Denn Kleinkinder könnten ihren Körper bereits sinnlich erleben, sagt auch Guggenbühl. Sie seien aber, anders als Erwachsene, nicht auf die Geschlechtsteile fixiert. Eltern sollten deshalb ihre Kleinkinder auch nicht aus sexueller Optik betrachten.
Das war ein Bericht von Inlandredaktor Elmar Plotzer. Im März sind in Frankreich Gemeindewahlen. Es wird der erste große Test an der Urne in der neuen und zunehmend umstrittenen Ära Sarkozy. Ausgerechnet in der noblen Pariser Vorortsgemeinde Neuilly-sur-Seine geht's bei der rechten Regierungspartei drunter und drüber. Der Nicolas Sarkozy persönlich hat überraschend den Kandidaten seines Lagers fallen lassen und spannt für die rechte Palastrevolte seinen eigenen Sohn ein. Die Medien spotten und taufen heute früh Neuilly an der Seine in Dallas an der Seine um. Eine Wahlkampfgeschichte aus Paris. Philippe Scholkmann.
Ceci est profondément malsain.
François Bayrou ist stets der Erste, wenn es darum geht, sarkozystische Machtgepflogenheiten zu verurteilen. Der Chef der kleinen Zentristenpartei gab seiner Stimme heute früh am Radio den besorgten Unterton und er sprach von Clanwirtschaft und Zuständen wie im Ancien Regime bei den Königen in Versailles.
Le vrai sujet est, qu'est-ce qui se passe à la cour? Qui est le favori?
Freilich, politische Schiebereien und Günstlingswirtschaft im Élysée hat es immer schon gegeben. Sarkozys Vorgänger Jacques Chirac war gar unbestrittener Meister in dieser Disziplin. Überraschen und enttäuschen kann deshalb einzig, dass die alten Sitten weitergehen, obwohl Sarkozy doch die Rupture, den Bruch mit den Gepflogenheiten der Vergangenheit, versprochen hatte. Die tragische Figur in dem rechten Sittenstück in Neuilly ist David Martinon, ein junger und aufstrebender Abgeordneter. Sarkozy machte ihn zu seinem Präsidentensprecher und entschied alsbald, eben dieser Martinon solle nun auch sein Erbe antreten als Bürgermeister in Neuilly, denn wer seine Nachfolge nicht regle, sei kein rechter Politiker, sagte der Präsident. Was man wissen muss, die noble Vorortsgemeinde ist seit jeher eine rechte Bastion und hat hohen symbolischen Wert für Sarkozy. Dort, am nordwestlichen Rand von Paris, war der Präsident zu Hause. Dort hat er selbst im Handstreich einst das Rathaus erobert und so den Grundstein gelegt für seinen Aufstieg nach ganz oben. Dass der politische Ziehsohn Martinon noch nie einen Fuß in die Gemeinde gesetzt hatte, deren Stadtpräsident er nun werden sollte, spielte zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Denn auch das ist nichts Neues in Frankreich. Das nennt sich Parachutage, Fallschirmabsprung. Und so mancher Politiker im Land verdankt seine lokale Verankerung irgendwo draußen in einem fremden Landesteil einem Machtwort aus Paris. Auch hierin übrigens war Vorgänger Chirac ein Meister. Doch David Martinon erlebte in Neuilly eine harte Landung. Non, non, Martinon, lauteten die feindlichen Sprechchöre. Neuilly sei keine Filiale des Élysées, hieß es auf Parteiveranstaltungen. Sonderbarerweise wollten die rechten Parteigänger diese Parachutage plötzlich nicht mehr hinnehmen und entwickelten einen für Neuilly ganz ungeahnten Sinn für Revolte gegen den Fremdling, der ihnen auf den vordersten Listenplatz und damit dem lokalen rechten Parteichef vor die Nase gesetzt wurde. Doch gestern ließ Sarkozy die Notbremse ziehen in diesem Dallas an der Seine und benutzte dafür ausgerechnet einen seiner leiblichen Söhne als Handlanger. Der heißt Jean Sarkozy und figuriert ebenfalls auf einem rechten Wahllistenplatz für die Gemeindewahlen und sollte an der Seite von Ziehsohn Martinon in den Stammlanden des Vaters seine ersten politischen Sporen abverdienen.
C'est une ville qui a une identité très forte et c'est la raison pour laquelle elle demande des gens qui y sont attachés profondément.
Gestern nach dem Kirchgang aber überraschte dieser Jean Sarkozy die Bürger Neuis und ganz Frankreichs mit der Nachricht, die Stadt brauche einen anderen Kandidaten, einen mit Stallgeruch. Ab sofort werde er, Jean, zusammen mit zwei Mitstreitern die rechte Liste verwalten, ohne den Spitzenkandidaten Martinon. Beschlossen wurde das offenbar ein paar Stunden zuvor hinter verschlossener Tür im Élysée von Vater Sarkozy, dem Angst und Bange wurde, dass er mit Martinon ausgerechnet in seinem Neuilly eine Wahlschlappe einfahren könnte und ihn deshalb fallen ließ. Wie die Geschichte weitergeht, ob der leibliche Sohn Jean Sarkozy nun selbst die rechte Wahlliste anführen wird und als Kandidat fürs Stadtpräsidium antritt oder ob die Ehre nun doch dem eigentlichen lokalen Parteichef der Rechten zukommt und ob der in Ungnade gefallene David Martinon demnächst auch seinen Posten als Präsidentensprecher verliert, all das erfahren wir in der nächsten Folge. Eine Moral aber hat die Geschichte schon, mal abgesehen davon, dass die alten politischen Sitten offensichtlich auch unter Sarkozy munter weitergehen, wenn es drauf ankommt. Sie zeigt, wie relativ die Autorität des neuen Präsidenten inzwischen im eigenen Lager geworden ist, sogar in seinem Stammland Neuilly, wo er sich nun zu Rückzugsmanövern gezwungen sieht, die ihrerseits seine politische Autorität kaum stärken werden.
Zu kommunistischen Zeiten war dies einfacher. In Osteuropa versorgten die Staaten ihre Bürgerinnen und Bürger von der Wiege bis zur Bahre. Dies ändert sich, je länger je mehr, in den neuen EU-Ländern. Die Gesundheitsversorgung belastet die Finanzhaushalte in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn. Die Regierungen kämpfen um Reformen und stoßen dabei auf heftigen Widerstand, denn das Volk ist sich Einschränkungen bei der Gesundheitsversorgung nicht gewohnt. Reformen im Gesundheitswesen werden sehr emotional diskutiert, heute zum Beispiel im ungarischen Parlament. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann berichtet.
Die politische Lage in Ungarn ist angespannt, Regierung und Opposition sind sich spinnefeind. Das ist schon seit einer Weile so und hat verschiedene Gründe, aber der wohl wichtigste Streitpunkt sind die geplanten Änderungen bei der Gesundheitsversorgung. Die Regierung des Sozialisten Gyurcsány will sie mit marktwirtschaftlichen Reformen gesund schrumpfen lassen. Die Opposition um den rechtsbürgerlichen Orbán will die umfassende staatliche Versorgung garantiert sehen. Eigentlich paradox und doch logisch, denn die Regierung muss die Brüsseler Euro-Kriterien erfüllen und die Staatsfinanzen auf Kurs halten, während die Opposition populäre Forderungen stellen darf, ohne Verantwortung übernehmen zu müssen. Aber was nach dem üblichen politischen Katz-und-Maus-Spiel aussieht, hat in Ungarn tiefe Gräben aufgerissen und die Menschen gegeneinander aufgebracht. Mit diesen Gesundheitsreformen, wie sie die Regierung plane, stehe nichts weniger als die Solidarität innerhalb der Bevölkerung auf dem Spiel, sagt Professor László Dux vom Ethikrat der ungarischen Ärztekammer. Ihm ist die geplante Privatisierung von Spitälern und Krankenkassen ein Dorn im Auge.
Die Zugänglichkeit von dem System für allgemeine Leute wäre ganz stark reduziert und mit zusätzlichen Bezahlungen nur in die Zukunft möglich.
Dux befürchtet, dass dem Gesundheitswesen insgesamt Geld entzogen würde, wenn private Krankenkassen und Spitäler gewinnorientiert wirtschaften müssten. Der Leistungskatalog würde abgebaut. Gewiss, Reformen im Gesundheitswesen seien nötig, doch nicht in der Art, wie sie das sozialliberale Regierungskabinett vorschlage. Außerdem habe Premier Gyurcsány im Wahlkampf versprochen, den Umbau des Gesundheitssektors vorsichtig anzugehen. Nun sei das Gegenteil der Fall und praktisch niemand könne mitreden.
Für die Gesundheitswesen, wir meinen mindestens, das wäre besser, wenn das eine nationalweite Diskussion durchgesetzt würde.
Der Regierungschef hat es verpasst, wichtige Kräfte außerhalb seiner Entourage in die Reformen einzubinden. Nun sieht er sich einer breiten Front von Gegnern gegenüber, die gegen einzelne Punkte seines Programms schon das Referendum ergriffen haben. Zum Beispiel gegen die Gebühr, die neuerdings bei jedem Arztbesuch anfällt. Damit sollen unnötige Visiten beim Doktor verhindert werden. Diese Gebühr kennt seit dem neuen Jahr auch Tschechien, wo sie für ebenso rote Köpfe sorgt. Die tschechische Opposition hat ihrerseits schon das Verfassungsgericht angerufen und wissen wollen, ob die Gebühr überhaupt mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sei. Ja, fanden die Richter, nun reagieren die Leute vereinzelt mit zivilem Ungehorsam und zahlen ihre Arztgebühr einfach nicht. Schon wieder abgeschafft hat die Arztgebühr die Slowakei. Es war dies eine der ersten Amtshandlungen des linkspopulistischen Premiers Fico. Doch andere Reformen, die etwa Ungarn noch bevorstehen, hat die Slowakei schon umgesetzt. Die Privatisierung von Spitälen und Krankenkassen etwa. Und man habe damit nicht nur schlechte Erfahrungen gemacht, wie Marian Kolar, der Vorsitzende des slowakischen Ärzteverbandes, sagt. Doch das Hauptproblem, nämlich der Geldmangel, bleibe ungelöst.
Najväčší problém súčasného zdravotníctva.
Die Slowakei sehe sich mit der Abwanderung vieler Ärzte und Krankenschwestern ins westliche Ausland konfrontiert, weil dort die Verdienstmöglichkeiten viel besser seien. Die besten Köpfe im Gesundheitswesen gehen auch Polen verloren und wer zurückbleibt, kämpft um sein Existenzminimum. Die neue polnische Regierung von Donald Tusk werde sich am Gesundheitswesen noch die Zähne ausbeißen, prophezeien Fachleute. Als nächstes planen die Krankenschwestern wieder einen Streik. Sie verlangen eine massive Erhöhung ihres Lohns von gegenwärtig etwa 250 Euro im Monat. Dass sie es durchaus ernst meinen, haben sie schon im vergangenen Sommer gezeigt, als sie den größten Streik in Polen seit 1999 organisierten und die meisten Spitäler für 2 Wochen praktisch lahmlegten. Sie forderten damals die Regierung auf, das Geld ins Gesundheitswesen zu stecken, statt für den Irakkrieg zu verpulvern.
»20 Minuten, Blick, Bund oder NZZ, alles bekannte Tageszeitungen. Weniger bekannt das SHAB, das Schweizerische Handelsamtsblatt. Seit 125 Jahren erscheint die Zeitung mit ganzen 1500 Artikeln pro Tag. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr hat darin geblättert.
Dieses Blatt hat 18 Bundesräte und eine Bundesrätin überlebt.« Und im statistischen Mittel hat alle 13 Jahre ein neuer Redaktionsleiter auf dem Stuhl Platz genommen, auf dem nun Markus Tanner sitzt, der aktuelle Chefredaktor des Handelsamtsblattes, der seine täglich erscheinende Zeitung kaum je liest.
Das wäre schlichtweg nicht möglich. Es ist überhaupt wichtig zu wissen, dass das Handelsamtsblatt, auch wenn es aussieht wie eine Tageszeitung, sehr, sehr selektiv genutzt wird. Ich vergleiche es ganz stark mit einem Fahrplan, wo Sie wissen wollen, auf welchem Gleis fährt mein Zug, um welche Zeit. Wollen Sie vielleicht wissen, Firma Meier oder Müller, Kanton Aargau, was ist dort geschehen, oder?
Die großen Lettern sucht man in diesem Blatt vergeblich. Die Schlagzeilen immerhin fett. Tagebucheintrag mit Laufnummer 44.575 im Ressort Mutationen. eBay International Advertising GmbH, ein französischer Staatsangehöriger, darf dort nun Rechnungen unterschreiben mit Kollektivprokura zu zweien. Genau gleich wie in der Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen in Darstetten, wo der abtretende Präsident jetzt nichts mehr unterschreiben darf und die Mitglieder überdies neu solidarisch haften bis zu einem Betrag von Schweizer Franken 3.000. Wer liest das eigentlich, Markus Tanner?
Also das Handelsamtsblatt wird vorwiegend von Fachleuten in verschiedensten Bereichen der Wirtschaft gelesen, insbesondere in Firmen von Buchhaltern oder auch von Marketingabteilungen gelesen. Insbesondere interessiert natürlich das Geschäftsumfeld dieser Firmen, also was passiert bei der Konkurrenz und insbesondere auch zur Prüfung von Debitorenbuchhaltungen, wie sieht es im Kundenumfeld aus.
Zuweilen liefert das Blatt auch wirkliche Knüller. Eintrag 130, Freitag, 7. Juli 2006, Schuldnerin Swissair Sabena Airline. Klagen sind innerhalb 20 Tagen beim Einzelrichter im beschleunigten Verfahren des Bezirksgerichtes Bülach rechtshängig zu machen. Aber auch solche Schlagzeilen treiben die Auflage der Zeitung nicht in die Höhe. Die Zahl der Abonnenten sinkt stetig, wie bei allen anderen Papierzeitungen. Und auch beim Handelsamtsblatt ist das Internet schuld. Einziger Unterschied, den Chef freut's.
Ich meine, es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass vielleicht in ein paar Jahren diese Auflage der Zeitung so tief ist, dass wir dort eventuell daran denken, das einzustellen. Aber ich würde mal sagen, dass wir das ganz natürlich auslaufen lassen und wir werden sehen, wie es in 5 oder 10 Jahren dürfte wohl das Papier der Vergangenheit angehören.
Das Schweizer Handelsamtsblatt als Trendsetter. Es hat nicht nur den Auftrag, täglich aktuell aus der Unternehmenswelt der Schweiz zu berichten, sondern gestützt auf Artikel 85 Ziffer 1 der Bundesverfassung, jeden Artikel aufzubewahren, ewig wie im Archivgesetz steht. Eine besondere Zeitung, das Schweizerische Handelsamtsblatt.
Und die aktuellen Artikel des Handelsamtsblatts sind im Internet zu finden unter www.shab.ch.